Das ist Beyond Childhood Cancer. Der Podcast für alle, die sich für mögliche Folgen von Krebs in der Kindheit interessieren. Nach einer überstandenen Krebserkrankung in der Kindheit will man vor allem eines: das Leben genießen. Und das ist auch gut so. Aber es ist auch gut zu wissen, worauf man dabei achten sollte.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Beyond Childhood Cancer. Mein Name ist Markus Luste, ich bin Direktor der Klinik für Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Marburg und beschäftige mich auch schon seit einiger Zeit mit der Schilddrüse und mit dem Schwerpunkt auf das kindliche Schilddrüsenkarzinom. Ich darf heute hier als Gastgeber fungieren und begrüße ganz herzlich meinen Freund und Kollegen Heiko Krude, Pädiater aus Berlin. Aber Heiko, vielleicht sagst du selber ein paar Worte zu deiner Person.
Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier mit dir zusammen zu diesem Podcast beitragen kann. Ich bin Kinderendokrinologe, also sehr spezialisiert für Erkrankungen im Hormonsystem bei Kindern und jetzt schon, ich befürchte, 25 Jahre beschäftige ich mich mit Schilddrüsenerkrankungen bei Kindern. Und insofern freue ich mich darauf, mit dir über Aspekte von Schilddrüsenauffälligkeiten, Schilddrüsenerkrankungen nach Tumorerkrankung im Kindesalter mich unterhalten zu dürfen.
Ja, vielen Dank. Wir hatten uns ja im Vorfeld überlegt, dass wir gerne das vielleicht etwas konkret machen und konkrete Patientenfälle auch besprechen. Du hast uns einen Fall aus deiner Ambulanz mitgebracht. Vielleicht stellst du den unseren Gästen einmal vor.
Ja, also ich habe mir gedacht, dass wir über einen Jungen sprechen zuerst, der nach einem Hodgkin-Lymphom, nach einem eben soliden Tumor, den er 2 Jahre zuvor hatte, bei mir vorgestellt wurde, weil in der Nachsorgeuntersuchung, die ja empfohlen wird für alle Kinder mit malignen Erkrankungen im Kindesalter, in dieser Nachsorgeuntersuchung wurde die Schilddrüsenfunktion untersucht und bei diesem Funktionstest wurde ein erhöhter TSH-Wert entdeckt. TSH-Wert ist der Wert, der die Schilddrüse reguliert, also ein Protein im Blut, was die Regulation übernimmt. Und wenn die Schilddrüse nicht optimal arbeitet, ist dieser TSH-Wert erhöht. Und mit dem Ziel, dass das, was die Schilddrüse eigentlich machen soll, die Schilddrüse soll ja das Schilddrüsenhormon ins Blut abgeben, was dann den Körper reguliert, den Körper wach hält, den Körper aktiv hält. Und dieses Schilddrüsenhormon heißt T4 und eine Variante davon T3. Also diese T4 und T3-Werte im Blut sollen auf einem normalen Level gehalten werden. Und das macht die Schilddrüse, indem sie über das TSH genau weiß, wie viel sie produzieren soll. Und dieser Wert, der wird als ganz empfindlicher Wert immer gemessen, wenn man wissen will, ob die Schilddrüse gut arbeitet oder nicht. Und in diesem Fall hier bei dem 13-jährigen Jungen, dem es an sich sehr gut ging, der hatte keine Symptome, er war nicht krank in dem Sinne, sondern er hatte nur in der Nachsorgeuntersuchung diesen erhöhten TSH-Wert. Aber man macht sich dann natürlich Sorgen, ob eine Schilddrüsenfunktionsstörung vorliegt. Und genau, diesen Fall, den würde ich gerne mit dir besprechen, weil ich glaube, der ist für alle, die jetzt zuhören, bestimmt einer, der häufig auftreten kann.
Vielleicht darf ich da gleich mal einhaken. Die Labordiagnostik, gerade die Bestimmung des TSHs, das du ja gerade erläutert hast, wird ja empfohlen in der Nachsorge von Malignomen ganz allgemein, insbesondere nach Bestrahlung. Und da ist die Bestrahlung im Halsbereich, aber auch im Kopf- oder Mediastinalbereich, aus meiner Sicht sogar jede Form der externen Bestrahlung sollte das gemacht werden. Hast du gesagt, man würde das bestimmen regelhaft und hast von normal oder ich bevorzuge das Wort Referenzbereichen gesprochen. Unabhängig von Kindern in der Nachsorge von Malignomen wissen wir ja, dass die Definition und die Interpretation von Referenzbereichen oftmals ein Problem darstellt. Wie oft sehen wir Patienten, die ihn leicht oberhalb des für Erwachsenen definierten Referenzbereiches zu uns geschickt werden. Aber vielleicht kannst du das mal aus deiner Sicht kommentieren.
Genau, das ist nämlich der entscheidende Punkt gleich hier, dass wir diesen auffälligen Laborwert, der jetzt mehr oder weniger durch Zufall in der Nachsorge entdeckt wurde, dass wir den jetzt bewerten müssen und sagen, was machen wir damit? Ja, heißt es jetzt, dass der Junge eine schwere Unterfunktion hat und wir müssen ihn gleich behandeln mit Schilddrüsenhormonen? Oder ist es etwas, was wir vielleicht auch bei gesunden Kindern häufig finden? Was nämlich der Fall ist, weil wir haben eine große Schwankung von diesen Laborwerten, von Kind zu Kind und von Tag zu Tag auch. Und wir haben sehr gute Referenzwerte für das bestimmte Alter der Kinder. Ja, dass wir zum Beispiel im jüngeren Alter haben wir etwas höhere Werte und können dann auch höhere Werte tolerieren, als dann bei zum Beispiel Erwachsenen. Und deshalb müssen wir als allererstes, wenn wir einen solchen auffälligen Laborwert haben, nachschauen, was ist eigentlich für dieses Alter bei diesem Geschlecht, also Junge oder Mädchen, wirklich ein auffälliger Wert. Und das haben wir natürlich als erstes gemacht oder machen wir immer als erstes. Und da zeigt sich, dass dieser TSH-Wert bei diesem Jungen auch tatsächlich leicht erhöht war. Also er lag für das Alter des Kindes und für eben das Geschlecht Junge oberhalb dieses Normalwertes. Dazu müssen wir gleich sagen, das ist etwas, was wir auch bei gesunden Kindern finden. Das heißt, nur weil der jetzt erhöht ist, der Wert, heißt es noch nicht, dass die Schilddrüse wirklich krank ist in dem Sinne und eine Behandlung bedarf.
Jetzt aus der Perspektive des Patienten und 13-Jährige, so habe ich das zumindest erlebt, kommen ja dann oft auch in Begleitung der Mutter, des Vaters, oft kommt auch die ganze Familie, weil bei der Vorgeschichte, die Familie hat schon ein Malignom durchlebt, die Verunsicherung ist groß, jemand hat gesagt, da könnte wieder etwas sein, was auch immer. Das heißt, die Familie hat das Bedürfnis, dem jetzt wirklich nachzugehen und zu schauen, ist da wieder was Schlimmes unterwegs? Was würdest du empfehlen an weiterer Diagnostik? Du hast jetzt diesen Wert, würdest du ihn wiederholen? Würdest du weitere Diagnostik anschließen?
Ja, also das erleben wir auch, dass die Eltern insbesondere in so einer Situation sehr besorgt sind und dass eher eine schlimme Erkrankung erwartet wird. Wir würden jetzt bei einer solchen Konstellation, wenn dieser TSH-Wert erhöht ist, würden wir als nächstes schauen, ob die Hormone der Schilddrüse, die im Blut ja eigentlich die Funktion übernehmen und das Wesentliche sind, also die den Körper aktivieren, also das vorhin genannte T3 und T4 würden wir messen und schauen, ob die Werte normal sind. Und bei diesem 13-Jährigen zeigte sich dann sofort, diese Schilddrüsenwerte im Blut, die für die Gesundheit das Entscheidende sind, die waren normal. Ja, wir hatten also nur eine leichte Erhöhung dieses regulierenden Wertes, der Schilddrüse sagt, mach mal mehr. Und alleine mit dieser leichten Erhöhung von dem TSH ist wieder die Schilddrüsenfunktion im Normalbereich gewesen. Das heißt, der Junge ist an sich gesund, er hat nur einen leicht erhöhten regulatorischen Wert. Und damit konnten wir die Situation schon wieder entspannen und sagen, das ist eine leichte Anpassung durch die in den Jahren davor erfolgte Bestrahlung und es bedarf erstmal keiner Behandlung.
Diese Konstellation, die du jetzt beschrieben hast mit dem leicht erhöhten TSH und der normalen Lage sozusagen in der Peripherie, wird ja in der Literatur als subklinisch oder latent bezeichnet. Ich bevorzuge eigentlich das Wording latent, weil subklinisch ja impliziert, dass es gar keine Symptome machen kann, wenn man diese Laborkonstellation vorfindet. Teilst du diese Ansicht oder würdest du sagen, solange T4 und T3 normal sind, gibt es niemals Symptome?
Also man sollte niemals sagen, aber ich teile diese Einschätzung oder diese Interpretation, vertrete sie sogar sehr stark, weil das TSH an sich macht jemanden nicht krank, sondern es ist das niedrige T4. Der Körper braucht das T4. Und wenn man zum Beispiel bei ganz gesunden Kindern ohne Geschichte einer malignen Erkrankung in der normalen Kinderbevölkerung in die Schilddrüsenwerte schaut, sieht man, dass 3% der Kinder haben diesen leicht erhöhten TSH-Wert und sind dabei topfit. Und wir haben keine Daten, die wirklich sagen, dass ein leicht erhöhter TSH-Wert jemanden in irgendeiner Weise krank macht. Insofern ist da, glaube ich, eine ganz gute Grundlage, sagen zu können, dass bei einer solchen Konstellation wir die Kinder nicht behandeln müssen, aber wir sollten das im Auge behalten. Man sollte diesen Wert kontrollieren. Also wenn der Wert ganz leicht erhöht ist, nach 3 Monaten reicht es aus. Und wenn er dann nicht weiter ansteigt und die Konstellation so bleibt, wie sie ist, dann braucht man auch nicht behandeln. Ja, also das Wesentliche ist also nochmal wirklich take home. Nicht sofort müssen die Kinder behandelt werden, auch für die Eltern ganz wichtig. Ja, bleiben Sie cool. Wenn die Schilddrüse nicht optimal behandelt, regelt der Körper das selber, er erhöht das TSH und das Ganze muss nur kontrolliert werden.
Jetzt sehen wir den Fall ja sozusagen in der Folge der Bestrahlung, die da stattgefunden hat. Eine alternative Genese wäre ja, dass es in der Familie beispielsweise schon bei der Mutter, bei den beiden Geschwisterkindern eine chronische Lymphozytäre, eine Hashimoto-Thyreoiditis gibt. Das kann man ja auch nicht ganz ausblenden. Also insofern brauchen wir doch Antikörpertiter dazu. Brauchen wir einen Ultraschall? Oder wärst du, würdest sagen, das ist sicher Folge der Bestrahlung? Ich will gar keine weitere Diagnostik.
Ja. Guter Punkt. Wir hatten uns ja jetzt konzentriert auf die Situation nach der Bestrahlung. Wir würden aber eine andere Ursache, durch einen blöden Zufall kann es natürlich sein, dass jetzt bei dieser Untersuchung, wo wir ja eigentlich eine Störung der Schilddrüse nach einer Bestrahlung finden wollten, wir dann durch Zufall die andere Ursache für eine leichte Funktionsstörung im Kindesalter der Schilddrüse entdeckt haben. Und das ist die durch das Immunsystem angegriffene Schilddrüse, die im Rahmen einer sogenannten Hashimoto-Schilddrüsenentzündung auftritt und die dann zu einer genau gleichen Laborkonstellation führen könnte, leicht erhöhtes TSH, normale T3 und T4-Werte, aber dann würden wir im Blut Antikörper finden, die die Schilddrüse attackiert. Und um das auszuschließen, würden wir jetzt bei einem solchen Kind bei der Erstdiagnose auch diese Antikörper im Blut messen und wir würden auch einen Ultraschall der Schilddrüse machen. Das würden wir immer machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man das findet, ist natürlich sehr gering. Also wir sehen bei Kindern nach einer solchen malignen Erkrankung relativ häufig eine leichte Schwäche der Schilddrüsenfunktion. Ja, genau wie in dieser Konstellation, die ich beschrieben habe, aber die ist dann nicht eine Hashimoto-Thyreoiditis.
Jetzt gibt es ja häufig auch weitere Behandlungen, wenn die Kinder an einem Malignom gelitten haben. Die klassische, in Anführungsstrichen, konventionelle Chemotherapie, auch seit einiger Zeit zielgerichtete Behandlung, die sogenannte Tyrosinkinase-Inhibitoren. Wie ist da das Risiko, dass es zu einer Schilddrüsenfehlfunktion im weiteren Verlauf kommt? Ist das auch ein langfristiges Geschehen? Ist das ein kurzfristiges Geschehen?
Ja, also das ist die zweite Ursache für eine Schilddrüsenfunktionsstörung, die auftreten kann nach einer Behandlung einer malignen Erkrankung im Kindesalter. Jetzt eben durch diese ganz besondere Behandlung mit diesen Tyrosinkinase-Inhibitoren, für die jetzt Zuhörenden auch vielleicht ein vertrauter Begriff, aber es ist eben eine ganz besondere Substanzgruppe, die für bestimmte Tumoren eingesetzt wird und hat sich gezeigt, dass da auch bei Kindern die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigt werden kann. Da gibt es aber noch nicht viele Daten zu. Wir wissen, dass wir aufpassen müssen, also dass man auch danach gucken muss, so wie nach einer Bestrahlung. Aber wie viele Kinder dann wirklich eine Unterfunktion kriegen, wie viele von denen wir dann behandeln müssen mit Schilddrüsenhormonen und ob das Ganze zum Beispiel dann nach irgendeiner Zeit auch sich wieder normalisiert, das wissen wir noch nicht. Vielleicht sage ich noch kurz was zu der, weil ich es jetzt gerade angesprochen habe, zur Behandlung. Also wenn der seltene Fall eintreten sollte, entweder durch die Bestrahlung oder durch die Tyrosinkinase-Inhibitoren, dass nicht nur das TSH leicht erhöht ist, sondern auch das T4 niedrig wäre, dass wir dann sagen, okay, jetzt ist die Schilddrüse wirklich in die Knie gegangen, jetzt müssen wir was machen. Da können wir eben, das ist auch wichtig, glaube ich, zu wissen für die Familien, dass wir das sehr gut behandeln können. Ja, wir können dann in einer solchen Situation, wenn das T4 dann niedrig ist, können wir das Schilddrüsenhormon ganz leicht substituieren, wie wir sagen. Also wir ersetzen das körpereigene Schilddrüsenhormon, was dann zu wenig ist, durch eine einmal am Tag morgens gegebene Tablette. Und dann ist die Situation im Griff. Ja, also das ist nur, dass man da auch schon mal das erwähnt, dass selbst wenn in wirklich sehr seltenen Fällen die Schilddrüse so beeinträchtigt ist, dann kann man sie gut behandeln.
Gut, nochmal zurück zu unseren Patienten, um den Fall vielleicht auch rund zu machen. Wir haben jetzt mit dem Kind und den Eltern gesprochen. Du empfiehlst ihnen, dass man das schon nochmal kontrolliert, zum Beispiel nach einem halben Jahr, so habe ich dich verstanden.
Drei Monate.
Insbesondere den TSH-Wert nochmal kontrolliert. Ultraschall muss man wahrscheinlich nicht ständig machen. Im Verlauf behandeln zum jetzigen Zeitpunkt würde man auch nicht. Gibst du ihnen sonst noch was auf den Weg? Ist Jod ein Thema?
Nee, also da gibt es keinen Hinweis. Also wir haben keine Daten, dass man jetzt diese Unterfunktion durch eine Jodgabe verbessern könnte. Sondern da ist das Wesentliche, dass wir schauen, ist die Schilddrüse durch den erhöhten TSH-Wert in der Lage, die T4-Werte normal zu halten. Und wenn die dann runtergehen, dann substituieren wir das T4. Also geben dann das T4.
Gut, vielen Dank. Ich möchte gern einen zweiten Fall mit dir diskutieren. Ja. die wir dann auch häufig sehen, also häufig, soweit es im Kindesalter halt überhaupt vorkommt, nämlich Knoten in der Schilddrüse. Ja. Und möchte von einem 10-jährigen Mädchen berichten, das auch bestrahlt wurde. Die Erkrankung, wo das häufig eingesetzt ist, einfach das Lymphom, klassischerweise das Non-Hodgkin-Lymphom oder das Hodgkin-Lymphom. Auch hier wurde die Nachsorge eigentlich regelmäßig gemacht und es wurde dann beim Ultraschall, der durchaus in Expertenhänden durchgeführt wurde, also verlässlich war, so eine knotige Veränderung gefunden, die im maximalen Durchmesser 9 mm hatte. Auch hier waren die Eltern maximal verunsichert. Und in dem Alter, bei 10-Jährigen, ist es ja schon eher ungewöhnlich. Wie würdest du mit solch einer Patientin umgehen?
Ja, das ist jetzt ein Fall, wo wir auch ein bisschen unruhiger sind. Und natürlich dann die betroffenen Familien oft, also nach unserer Erfahrung, wirklich sehr, sehr unruhig sind, weil das natürlich assoziiert, dass da ein Knoten in der Schilddrüse ist, was vielleicht wieder eine maligne Erkrankung sein könnte. Und hier müssen wir unsere ganze Betreuung dieses Falles darauf ausrichten, dass wir herausfinden, ob das ein maligner Knoten ist, der Schilddrüse oder nicht. Wobei wir hier eben auch mehrere Aspekte direkt am Anfang nennen müssen. Erst einmal, viele Kinder aus der normalen Kinderpopulation haben Schilddrüsenknoten. Also aus unserer Sicht immer viele. Ja. Wenn man jetzt 100 gesunde Kinder einfach einen Ultraschall machen würde, würde man bei einem von 100 Kindern einen Knoten finden. Ohne jede Bestrahlung vorher, ohne jede Grundlage. Und in den allermeisten Fällen sind es gutartige Knoten. Und wir haben das jetzt über einen langen Zeitraum uns angeguckt, haben auch diese Fälle bei uns oder auch in anderen Gruppen zusammengestellt. Und die allermeisten Knoten, die in dem Alter so auftreten, in dieser Größe, die du genannt hast, 9 mm, sind nicht maligne und vor allen Dingen wachsen nicht stark, sodass auch in der weiteren Folge dieser Knoten bei vielen Kindern überhaupt kein Problem mehr darstellt.
Wir sprechen jetzt so über Knoten und über Prozentsätze, als ob das etwas Definiertes wäre. Wenn man die Literatur dazu betrachtet, kommt man ja zum Teil zu ganz unterschiedlichen Schlüssen, was sicher damit zusammenhängt, dass das auch unterschiedliche Populationen waren, die da betrachtet wurden. Also ich denke, es macht einen großen Unterschied, ob man Europa, gar Deutschland oder Jodmangelgebiete im weiteren Sinne betrachtet, ob man solche groß angelegten Studien in Japan durchführt und wie man im Ultraschall überhaupt einen Knoten als solchen identifiziert und definiert. Ist was eine 2 mm große Läsion, die plötzlich aufgetreten ist, ist das schon ein Knoten? Ab wann ist ein Knoten ein Knoten?
Ja, das ist eine große Frage, wobei wir jetzt auch hier für die Zuhörer noch mal kurz das erläutern müssen, dass der Knoten ist ja ein Bild, was wir sehen. Ja, der Ultraschall wird gemacht und man sieht unterschiedliche Graustufen und dann sieht man einen auffälligen Bereich in der Schilddrüse, der anders aussieht als der Rest. Und das ist erstmal, dann sagen wir, das ist ein Knoten. Und was jetzt dahinter steckt, was das für eine Art von Knoten ist, das müssen wir eben anders rauskriegen, weil wir das sehen wir im Ultraschall nicht. Da gibt es nur indirekte Hinweise. Und der andere Weg, einen solchen Knoten zu finden, als jetzt in der Nachsorge von Kindern nach einer Bestrahlung zum Beispiel dann regelmäßig einen Ultraschall zu machen, ist zum Beispiel, dass jemand merkt selbst an der Schilddrüse, wenn er sich selbst anfasst am Hals oder wenn die Eltern morgens beim Frühstück sich den Hals anschauen und zufällig sehen, dass da ein Knubbel ist, den man von außen sehen oder tasten kann. Und diese Situation, also wenn man nicht regelmäßig einen Ultraschall macht, sondern, wie wir sagen, klinisch der Knoten auffällt, sind schon zwei völlig unterschiedliche Situationen. Wenn wir regelmäßig mit dem Ultraschall gucken, finden wir viele kleine Knoten, die nicht maligne sind. Wenn man nur die Gruppe angucken würde, der Kinder, bei denen das klinisch auffällt, ja, beim Frühstück gesehen oder selbst getastet, dann sind davon, und da haben wir ganz gute Daten aus verschiedenen Studien, ungefähr 20% dieser Knoten sind dann maligne. Ja? Also wenn man dann 100 solcher Knoten, die man klinisch gefunden hat, sich angucken würde, sind 20 von denen maligne. Bei den im Ultraschall gefundenen Knoten sind nur so 2-4% der Knoten tatsächlich maligne. Das heißt jetzt bei diesem 9 mm großen Knoten bei dem Mädchen, der in der Nachsorge im Ultraschall gefunden worden ist, gehen wir von einer Malignitätsrate, so wie wir das nennen, also wie wahrscheinlich der jetzt maligne ist, von unter 10% aus.
Du hattest jetzt gesagt, klinisch identifiziert, also tastbar oder sichtbar, versus im Ultraschall, also wir haben ja heutzutage sehr gute Ultraschallgeräte, wo wir auch kleinste Läsionen sehen. Jetzt könnte man ja puristisch, und einige tun das auch, behaupten, die man nicht sieht und nicht tasten kann, sollte man eh in Ruhe lassen, weil sie niemanden bedrohen und das Kind vielleicht auch mit diesem Knoten, wenn er jetzt nicht weiter identifiziert oder weiter charakterisiert wird, heutzutage werden ja alle 90, 100 Jahre alt. Vielleicht ist das ja so. Vielleicht machen wir auch nur zu viel Welle um etwas, was gar nicht relevant sein wird.
Ja, das ist sicherlich ein Punkt, wo man vielleicht mal in Zukunft hinkommt. Ja? Weil selbst wenn dieser Knoten, und das ist jetzt natürlich auch wieder für die Eltern, die zuhören, wichtig, ja, selbst wenn der maligne wäre, wissen wir glücklicherweise, dass die malignen Schilddrüsenknoten im Kindesalter erstmal extrem gut zu behandeln sind. Das heißt, wir müssen jetzt für die Eltern sagen, also der nächste Schritt, den wir jetzt machen, ist, dass wir uns diesen Knoten sehr, sehr genau angucken müssen. Und da werden eben die nächsten Schritte einen Ultraschall nochmal von einem in der Beurteilung von Schilddrüsenknoten sehr erfahrenen Untersucher oder Untersucherin, die sich also sehr gut auskennt damit, und die sagt uns dann, ob bei diesem grauen Bild, bei diesen Wolken, bei den grauen Wolken, wo man sich das gar nicht vorstellen kann, wenn man das nicht selbst gelernt hat und jeden Tag macht, ob in diesem Muster, was man sieht, ob da Hinweise sind, dass der Knoten vielleicht maligne sein könnte. Und wenn das der Fall ist, also wenn der Ultraschaller, der sehr erfahrene Ultraschaller sagt, ja, ich habe den Eindruck, der Knoten könnte maligne sein, da gibt es auch offizielle Kriterien in diesen grauen Bildern, dann würden wir jemanden bitten, in diesen Schilddrüsenknoten hinein zu pieksen, also eine Punktion zu machen, um dann einzelne Zellen von diesem Knoten anzuschauen, so ähnlich wie das eben auch bei einer Lymphomdiagnostik durchgeführt wird, um dann zu gucken, ob diese Zellen in diesem Knoten, ob das maligne Zellen sind oder nicht.
Aber angenommen, es bestätigt sich, der Ultraschall ist sehr auffällig, also es gibt ja so ein paar Kriterien, also wenn der Knoten eine bestimmte Form hat, eher so länglich ist, übrigens auch Lymphknoten, das wollte ich eben noch ergänzen, können häufig erstes Zeichen sein, dass gar nicht in der Mitte, wo die Schilddrüse liegt, sondern außen am Hals Lymphknoten auftauchen, die man dann tasten kann. Das ist bei Kindern zwar häufig, aber hier sollte man auch ein Augenmerk drauf haben. Aber wenn unsere Diagnostik jetzt ergeben hat, der Knoten ist bösartig, dann sollte operiert werden. Wer sollte das tun?
Ja, also bevor wir jetzt nochmal besprechen, wer das operiert, müssen wir nochmal kurz sagen, auch wer da reinpiekst. Ja, ist mir nämlich gerade noch eingefallen. Vielleicht sollte man das auch hier an dieser Stelle nennen, weil man muss darauf achten, wenn dieser Schritt gegangen wird, dass es dann tatsächlich jemand ist, der das sehr häufig macht. Also der sehr häufig in solche Schilddrüsenknoten hinein punktiert, wie wir sagen, da hinein piekst, weil man muss das eben treffen, man muss das genau wirklich ein sehr feines Händchen dafür haben. Und das können meistens nicht die Kinderärzte oder Kinderärztinnen, weil das eben so selten bei Kindern ist. Deshalb müsste für diesen Schritt der Punktion einen Erwachsenenmediziner gefunden werden, der das wirklich täglich macht und hoch erfahren ist. Und das Gleiche gilt auch für die Frage, wer denn dann den Knoten operieren soll, wenn er denn dann operiert werden soll. Und das ergibt sich dann eben aus diesen Ergebnissen nach der Punktion. Und auch da muss man sagen, es gibt gute Daten, die zeigen, dass je mehr Schilddrüsenoperationen man macht, desto weniger Nebenwirkungen dieser Operation hat man. Weil wenn man die Schilddrüse operiert, heutzutage kann man das toll machen mit sehr guten Ergebnissen, aber man muss aufpassen, dass man die neben der Schilddrüse liegenden sogenannten Nebenschilddrüsen, das sind nochmal kleine Drüsen, die um die Schilddrüse herum liegen, dass man die nicht verletzt, weil die braucht man zur Regulation des Blutkalziums. Und wenn die kaputt gehen bei der Operation, dann hat man ein Problem mit seinem Kalziumwert im Blut nachher. Und die zweite Nebenwirkung der Operation ist, dass man bei der Operation einen Nerv verletzt, der die Stimmbänder reguliert, sodass man danach dann heiser ist. Und diese beiden bekannten Komplikationen der Operation sind viel, viel seltener, wenn man das jeden Tag macht. Und deshalb muss man da eben jemanden finden, der das wirklich häufig macht.
Ja, vielen Dank, lieber Heiko. Ich möchte auch diesen Fall kurz noch einmal aus meiner Sicht zusammenfassen, vielleicht auch mit einem Ausblick enden. Wenn die Patientin jetzt operiert ist und das ein Schilddrüsenkarzinom ist. Im Kindesalter ist es fast immer ein papilläres Schilddrüsenkarzinom. Also wir nennen das gut differenziert. Die Zellen sind noch so ähnlich wie in Anführungsstrichen normale Schilddrüse. Schließt sich oft eine Radiojodtherapie an, um die restlichen verbliebenen Zellen nach der Operation auch noch zu zerstören, sodass bestimmte Marker im Blut, sogenannte Tumormarker, dann bei Null sind und man weder mit dem Ultraschall noch mit anderen Verfahren noch Schilddrüsenzellen nachweisen kann. Bei Kindern sind Lymphknoten häufig betroffen, gar nicht so selten gibt es auch Lungenmetastasen, aber selbst in dieser Konstellation ist die Heilungsrate sehr, sehr hoch und der positive Ausblick ist, dass die Kinder zwar, da das Organ fehlt, ein Leben lang Schilddrüsenhormone einnehmen müssen, aber eigentlich damit eine normale, gesunde Kindheit erleben können und die Erkrankung an sich auf die lange Sicht gar nicht so bedrohlich ist, wenn sie denn in guten Händen initial versorgt wurde und dann auch weiter betreut wird.
Ja, gut, dass du das nochmal sagst. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn wir maligne Knoten haben, dass dann die Knoten sehr gut behandelt werden können. Anders als die anderen malignen Erkrankungen, die im Vorfeld geschehen sind. Wenn in der Regelnachsorgeuntersuchung ein Knoten auffällt, nicht gleich in Schockstarre verharren, also nicht wirklich große Sorge haben müssen, dass hier ein zweiter maligner Tumor aufgetreten ist, sondern dass es viel, viel häufiger ein gutartiger Knoten dann vorliegt, der das Kind nicht weiter beeinträchtigen wird. Und da dann das Kind richtig sozusagen durchzumanövrieren durch diese dann jetzt wichtige Diagnostik, sollte das Kind dann eben auch von jemandem betreut werden, der sich mit Schilddrüsenknoten bei Kindern auskennt. Und das ist, glaube ich, dann der wichtigste Punkt, dass wir da jemanden finden, der da mit guter Erfahrung dann durch diese Diagnostik das Kind leitet.
Ja, vielen Dank für den interessanten Austausch. War ein sehr aufschlussreiches Gespräch und ich danke auch Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Sie uns die Zeit gewidmet haben. Wünsche alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Das war Beyond Childhood Cancer, der Podcast. Wir freuen uns, wenn wir dein Interesse geweckt haben. Bis zum nächsten Mal. Denn wie heißt es so schön? Nachsorge ist die gesündeste Vorsorge. Dieser Podcast wird dir von der Merck Group präsentiert.